Wenn du einer neurotypischen Person sagst, beantworte deine E-Mails, die ungelesen in deinem Postfach sind, geht meistens bei denen ein Impuls los. Zack. Und der Stift ist schreibfähig. Bei neurodivergenten Personen, die haben verschiedene Mienen. Also, ich lese das E-Mail, wem muss ich das beantworten? Mit welchem Thema kenne ich mich aus und mit welchem nicht? Wen kann ich noch fragen? Beziehungsweise, wie genau will der das beantwortet haben? Wie viel Beziehungstext muss ich denn dahin hineingeben noch in das E-Mail, bevor ich sozusagen nur eine sachliche, knappe Antwort gebe? Das bedeutet, wenn all diese Impulse gleichzeitig fahren, kommt keine Miene raus. Das heißt, wenn alle Befehle gleichzeitig im Gehirn betätigt werden oder losgelegt werden, kommt es zur Paralyse. Deswegen sollten wir priorisieren. Herzlich willkommen in der Folge nochmal 25. Das ist ein Vierteljahrhundert in Jahren, wenn man so möchte, oder ein Viertel von 100, wie auch immer. Das kommt nicht so ganz zur Sache, denn heute sprechen wir über nichts weniger als über die Magie der letzten Minute. Wenn Dinge fertig werden müssen, weil sie eine Deadline haben. Und es gibt schlaue Leute, die sagen, gäbe es diese letzte Minute nicht, dann würde so ziemlich nichts fertig werden. Niemals. Und da sind wir heute, denn wir ADHSler hassen und lieben die letzte Minute, den letzten Drücker, denn manchmal ist es einfach so, dass wir gerade nur wegen dieser letzten Minute, diesem letzten Moment überhaupt das ins Tun bekommen, denn dann bekommen Dinge plötzlich eine Art von Emergency, eine Art von Wichtigkeit, eine Art von Dringlichkeit, eine Art von Erfolgsversprechen und Dopaminkick, den wir brauchen, damit wir überhaupt ins Tun kommen. Denn Dopamin und Noradrenalin sind unsere sozusagen Endgegner oder unsere Traumpartner Nummer 1 und Traumpartnerinnen und wie auch immer. Dieses Spiel heißt bei uns einfach Dinge aufschieben, zu spät anfangen, dann overengineeren, dann Perfektionismus verfallen oder in Angststrategien und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, heute geht es darum. Wie können wir hier einen Schritt zurück oder einen Schritt vor machen, dass wir nicht erst viel zu spät beginnen oder dass wir am Ende vielleicht doch mit unserem Ergebnis zufrieden sind? Schwierige Sache. Taskparalyse. Ich habe ja heute ein paar Spielsachen mitgebracht, um euch so ein bisschen haptisch zu erklären, was manche Dinge bedeuten. Das heißt, Taskparalyse heißt prokrastinieren, dass wir nicht ins Tun kommen. Und das liegt daran, dass wir manche Tätigkeiten oder Aufgaben nicht so ganz kapieren. Also, wann ist die Aufgabe erledigt? Was ist das Mindestziel und so weiter? Wenn du einer neurotypischen Person sagst, beantworte deine E-Mails, die ungelesen in deinem Postfach sind, geht meistens bei denen ein Impuls los. Zack. Und der Stift ist schreibfähig. Bei neurodivergenten Personen, die haben verschiedene Mienen. Also, ich lese das E-Mail, wem muss ich das beantworten? Mit welchem Thema kenne ich mich aus und mit welchem nicht? Wen kann ich noch fragen? Beziehungsweise, wie genau will der das beantwortet haben? Wie viel Beziehungstext muss ich denn dahin hineingeben noch in das E-Mail, bevor ich sozusagen nur eine sachliche, knappe Antwort gebe? Das bedeutet, wenn all diese Impulse gleichzeitig fahren, kommt keine Miene raus. Das heißt, wenn alle Befehle gleichzeitig im Gehirn betätigt werden oder losgelegt werden, kommt es zur Paralyse. Deswegen sollten wir priorisieren. Ins Tun zu kommen, gelingt uns dann, wenn wir Dinge priorisieren, als Emergency abspeichern. Und je nachdem, welcher von den 7 ADHS-Typen du bist, wird bei dir etwas anderes zählen. Ich bin, wie ihr das ja wisst, einerseits hyperaktiv und andererseits habe ich auch sehr stark Emotionsverbindung mit meiner Priorität. Das heißt, mir gelingt es oft, wenn ich mir bewusst mache, dass andere Menschen in ihrer Arbeit, in ihrer Lebensrealität davon abhängig sind, dass ich diese Sache fertig mache, damit die dann in ihrem Job oder in ihrer Tätigkeit, in ihrer Verantwortung weiterkommen. Das hilft mir. Dadurch bekommt eine Sache eine Emergency. Bei anderen Menschen ist es sozusagen auch der Antrieb, hier Wort zu halten oder eine Routine einzuhalten. All das ist genauso relevant und richtig. Und trotzdem versuche ich heute, ein paar allgemeine Tipps mitzugeben, die allen helfen können. Und zwar, das erste Schwierige ist priorisieren. Da gibt es verschiedene Methodiken. Das eine ist die Eisenhower-Matrix, das heißt wichtig und dringend. Das habt viele von euch wahrscheinlich schon gehört und könnt ihr super googeln. Nämlich nicht alle Dinge, die wichtig sind, sind auch dringend und nicht alle Dinge, die dringend sind, sind immer wichtig. Bei dem Priorisieren ist aber noch etwas entscheidend, nämlich in welcher Reihenfolge mache ich diese? Und dazu brauche ich noch ein kleines Detail. Was dauert wie lange? Also ich sollte einen Zeitframe dazu geben. Nicht nur eine Deadline, sondern auch sozusagen, wie lange wird dieser Task brauchen? Wie viele Menschen müssen daran arbeiten? Wen brauche ich noch dazu? ich brauche eine Freigabe von meinem Vorgesetzten. Dann wird das eine andere Priorität bekommen, weil ich mehr Leute dazu brauche und einen anderen zeitlichen Rahmen und vielleicht auch noch anschauen muss, sind die auf Urlaub, sind die erreichbar, wie viel Vorlaufzeit brauchen die, um das anzuschauen. Ja, und deswegen sind wir beim Priorisieren auch ein Stück weit aus meiner Sicht in der Zeitmanagement. Das bringt mich auch schon fast zur nächsten Sache, nämlich Kritik über Empfindlichkeit. Denn immer dann, wenn wir mit anderen sozusagen hier in eine Kombination kommen, dann wird es schwierig. Wenn ich die Dinge smart priorisiere und in einer Reihenfolge anlege, dann kriege ich möglicherweise in meinem Tag mehr unter. Und das gelingt mir einerseits, wenn ich, je nach Arbeitstyp, die Dinge so miteinander verbinde, dass sie meinem Interessenstyp entsprechen. Und das kann mir gelingen, wenn ich zum Beispiel Tätigkeiten nach ihrer Art zusammenbringe. Das heißt, ich habe vielleicht unterschiedliche E-Mails zu beantworten, aber ich lege alle E-Mail-Beantwortungen zusammen. Das heißt, ich mache zum Beispiel 4 Timeblocker für E-Mail-Beantworten. Dann habe ich Ausarbeitungen für Projekt 1, für meine Kollegen, für interne Prozesse. Ich kann auch diese Ausarbeitungen, inhaltliche Ausarbeitungen, zusammenlegen. Dann habe ich zwar 4 unterschiedliche Projekte, die ich ausarbeiten muss, aber damit es für mich nicht so ein großer Stretch ist, zwischen den Tätigkeiten zu springen, lege ich diese in einer Gruppe, in einem Batch zusammen. Jetzt gibt es aber Menschen von uns, die sehr viel Abwechslung brauchen. Das heißt, die können sich besser konzentrieren, wenn sie mehr Abwechslung haben. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Ich wechsle auch die Art der Tätigkeit oder ich baue mehr Pausen ein. Wenn ich viele kleine Einzeltätigkeiten habe, die mir mittelmäßig Spaß machen und ich vielleicht ADHS habe, dann könnte es sein, dass ich mich leicht ablenken lasse. Könnte sein. Und dann, ich muss E-Mails beantworten, höre aber, dass andere irgendwas Interessantes plaudern im Büro, dann hole ich mir lustigerweise gleich was zum Trinken und schließe mich dem Gespräch an und schon bin ich raus aus meinen E-Mails. Ich könnte es aber auch mit einer Priorität verbinden, das heißt, ich habe mir angeschaut, welche E-Mails für meine Kollegen, für wen auch immer, besonders wichtig sind, dass ich die beantworte und das mache ich davor und wenn ich davon eine bestimmte Anzahl beantwortet habe, dann erst gehe ich auf einen 5-Minuten-Talk mit meinen Kollegen oder mir ein Glas Wasser holen. Wenn ich das schaffe, für meinen Tag zu strukturieren und dran zu bleiben, dann bringe ich wahrscheinlich mehr unter. Und dafür habe ich heute ein Beispiel mitgebracht für alle, die es sozusagen sehen wollen. Hier seht ihr ein Glas mit relativ viel Dekosand und darüber habe ich sozusagen 4 wichtige große Ausarbeitungs-To-Dos, die sich auch noch in diesem Glas ausgehen, untergebracht. Das heißt, das ist sozusagen mein Tagespensum, was ich heute geschafft habe. Lauter kleine Abstimmungen, E-Mails, Tätigkeiten, bla bla und 4 große Sachen. Glaubt ihr, geht das besser? Ich weiß, dass es besser geht. 8 wichtige Projektausarbeitungen schon erledigt habe. Und dann nehme ich meine kleinen To-Dos, meinen Dekosand, den ihr vorher gesehen habt, mit diesen 4 Bällen und mache die sozusagen im ganz nebenbei zusätzlich auch noch. Das heißt, manchmal könnten mir das vielleicht sogar noch Kollegen helfen. Und dann geht sich das auch noch aus. Wie geht das physikalisch? Ja, genau so geht Priorisieren. Das ist Zeitmanagement. Und da könnt ihr jetzt mir erzählen, was ihr wollt. Das geht. Vielleicht geht das nicht jeden Tag. Vielleicht habt ihr nicht jeden Tag sozusagen den genauen Fokus und denselben Biss. Und vielleicht sind manche Tätigkeiten auch nicht genauso so gruppiert und vorbereitet. Aber diesen Anspruch gilt es. Ihr müsst herausfinden, was für ein Typ seid ihr, welche Tätigkeiten gelingen euch besser am Vormittag, welche Tätigkeit gelingen euch besser um die Mittagszeit herum, habt ihr Mittagstief oder nicht, was esst ihr zum Mittag? Viele Menschen haben am Nachmittag eine schlechtere Konzentration, viele haben am Vormittag eine schlechtere und haben am Nachmittag oder am späten Abend eine bessere. Und an dieser Stelle möchte ich eine Sache sagen. Wenn euch das in Folge 3, 4, 5, 6, 8, 12 Tage gelingt und dann einen Tag nicht, ist das bitte kein Rückfall, sondern ein Vorfall. Wenn es ein Rückfall wäre, würdet ihr auf Tag 1 zurückfallen. Das heißt, ihr habt 12 Tage großartig gemanagt, habt es großartig hinbekommen und dann einen Tag nicht. Das heißt, ihr fallt dann zurück auf Tag 1? Nein. Das war ein Vorfall. Ein Tag. Und wenn ihr den nächsten Tag wieder schafft, dann ist es Tag 13 und nicht Tag 1. Versteht ihr, was ich meine? Und das wiederum hat etwas mit unserer inneren Stimme zu tun, mit unserer Feedback, mit unserer Art, mit uns selbst umzugehen. Hier komme ich dann schon zum nächsten Punkt. Perfektion. Einige von uns hängen mittendrin in diesem sozusagen Strudel von nichts und nichts und nichts und nichts und nichts wird fertig. Ich fange jetzt gar nicht damit an. Das heißt, die Unfähigkeit ins Tun zu kommen, entweder emotional oder mental, das Aufschieben von Tätigkeiten, absichtlich oder unabsichtlich, die Angst, es nicht zu schaffen, es nicht rechtzeitig zu schaffen, es wie auch immer, Perfektionismus, es nicht gut genug zu machen, das ist aus meiner Sicht ganz, ganz kurz zusammengefasst, was sozusagen Aufgabenparalyse sein kann. Und eine Methode, darüber hinauszukommen, ist eben den Perfektionismus in den Griff zu bekommen. Und da gibt es eine Methode, die heißt Good Enough Methode. Vorgehen, Ziel der Tätigkeit definieren. Wann ist diese Aufgabe fertig? Mindestziellevel definieren. Was heißt sehr gut und was heißt bestanden? Und es gibt bei diesem Rieselsand Tätigkeiten, wo bestanden einfach reicht. Da braucht es nicht overengineeren und damit kriegt ihr mehr erledigt. Damit diese Good Enough Methode funktioniert, gilt eben Ziel der Tätigkeit definieren und ein Mindestlevel anlegen bzw. festlegen, definieren und dann entscheiden, braucht es ein sehr gut oder braucht es ein bestanden. Was hilft es? Regelmäßig reflektieren, wie gut bin ich denn in dieser Methodik? Das mache ich einerseits, indem ich nach jeder Pause schaue, bin ich wirklich auf dem direkten Weg zum Ziel oder was ist notwendig, um mein Mindestziel zu erreichen oder overengineere ich gerade? Und was auch noch super helfen kann, ist, dass man sich ein bestimmtes Raster, eine bestimmte Regelmäßigkeit der Pausen anlegt. Und wenn man ADHS hat, dann hilft die Pomodoro-Technik, die sagt, dass man 20, 25 Minuten, 3 Minuten Pausen macht. Dann bleibt das Gehirn auf einem hohen Konzentrationslevel und man freut sich sozusagen, wieder zurückzukommen in die Tätigkeit, weil man gerade super aktiv war. Und nicht, man arbeitet bis zur Erschöpfung und dann denkt man, ich bin immer noch nicht fertig und etc. Also, das ist die Good Enough-Methode. Ihr könnt dazu googeln, ihr könnt mir uns dazu schreiben. Das ist eine Möglichkeit, um Perfektionismus zu überwinden. Eine Möglichkeit, ins Tun zu kommen. Das heißt, es klingelt ein Wecker alle 30 oder 20 Minuten oder 25, was dir halt besser gefällt. Und dann pausierst du für 3 Minuten, nicht für länger, und dann kommst du wieder zurück. Oder in Ministeps, die 3-Minuten-Methode. Das sind Ministeps in einer Minute, Pause, nächster Schritt, 5 Minuten, nächster Schritt, Pause, nächster Schritt Pomodoro. Das heißt, ich arbeite mich in kleinen, kleinen Arbeitshäppchen rein, um so die Überforderung zu überwinden. Auch eine Möglichkeit. Ich kann natürlich auch eine Liste schreiben. Get Things Done Methode. Die gibt es auch ein bisschen härter formuliert. Get Shit Done. Ne? Das heißt, das, was dich am meisten belastet, damit startest du. Damit es sozusagen nicht vor dir wie so ein großes Monster sich bewegt. Das heißt, das, was dich am meisten belastet, erledigst du als erstes, weil wenn dieser Druck raus ist, machst du weiter. Dafür wirst du erstmal sammeln, dann verarbeiten, organisieren, überprüfen und erledigen. Also das sind so verschiedene Methodiken, mit denen du dir nichts selbst überlegen musst, wie du deine Aufgaben strukturierst. Und du kannst dir selbst überlegen, welche für dich passt. Achtung, wenn du ADHS hast, bitte glaube nicht, dass du eine Methode für immer verwenden wirst. Du brauchst Abwechslung. Sonst gewöhnt sich dein Gehirn daran, dann ist es kein Dopamin-Kick mehr. Das heißt, du darfst die Dinge so zwischen 7 und 9 Mal wiederholen und dann nutzen sie ab. Das heißt, such dir ein paar Methoden aus und wechsel sie regelmäßig. Dann bleibt auch die Methode spannend und dann hast du wieder Bock auf die Methode. Und dann wird es nicht so relevant sein, ob du die Dinge machst, sondern du willst die neue Methode probieren. Auch cool. Wie auch immer, du ins Tun kommst, super. Und dann bist du auch sehr, sehr weit weg vom Perfektionismus, weil du ja die Methode noch nicht kennst. Jetzt gibt es noch eine kleine Sache, die ich trotzdem hervorheben möchte, weil sie relevant sein kann, warum du Dinge nicht angehst. Wenn es also nicht die klassische Aufschieberitis ist, dann kann es sein, dass es PDA ist. Pathological Demand Avoidance, falls ihr wollt. Das ist eine ausgeprägte Überwältigung oder Widerwille durch oder gegen teilweise sogar alltägliche Anforderungen und Tätigkeiten. Es ist ein derartiger Widerwille, Dinge zu tun, die man tun muss oder die einem irgendjemand gesagt hat, dass sie zu tun sind. Man macht es einfach nicht. Sichtbares Verhalten, also wie nimmt man das wahr, ist extreme emotionale Reaktionen auf solche Tätigkeiten oder Anweisungen. Vermeidungsstrategien, die noch dazu sehr schlau sind, das heißt, man hat super Rechtfertigungen parat, warum man das nicht macht. Zutiefste Verweigerung bis hin zu aggressivem Verhalten. Und PDA ist eines, was durchaus im neurodivergenten Spektrum vorkommen kann, meistens auch geltend mit Personen mit durchaus überdurchschnittlicher Intelligenz, denn ist häufig auch gepaart mit einem Nichtverständnis von Hierarchien. Das heißt, ein fehlendes Verständnis der Logik und Sinnhaftigkeit von Hierarchien und damit auch die Schwierigkeit, mit dieser Hierarchie umzugehen. Was ist eine Hierarchie? naja, Eltern, die ihren Kindern sagen, das musst du jetzt machen. Oder ein Lehrer, der sagt, das ist bis dann und dann zu erledigen. Nichtsdestotrotz, das ist zu überwinden. Es ist jetzt nicht aus meiner Sicht die Ausrede, ich bin am Spektrum oder ich habe jenes, ich habe das und deswegen kann ich das jetzt nicht ändern. Sondern wenn man das mal weiß, dass das bei einem sozusagen grundsätzlich veranlagt ist, wenn man es bei sich selbst wahrnimmt, wenn ich das Wort muss höre, du musst dies oder das oder jenes, oder wenn ihr sozusagen von außen hört, dass jemand sagt, Mensch, das kann doch nicht sein, dass du ganz normale Tätigkeiten partout nicht machen willst. Wenn du das über dich selbst hörst, dann könntest du dich damit auseinandersetzen, ob das bei dir ein Thema ist. Und dann geht es nicht darum, warum das so ist und warum das so bleiben muss, sondern wie du das auflöst. Noch etwas, das hängt aus meiner Sicht ein bisschen zusammen mit der Kritikempfindlichkeit, mit der Zurückweisungsüberempfindlichkeit oder Rejection Sensitivity Disorder. Das ist die leichtere Form von PDA. Aber es hängt damit ein bisschen zusammen sozusagen. Also, wir bringen Dinge nicht auf die Reihe und fangen damit nicht an, weil wir sozusagen nicht wissen, ob das uns gelingen wird, weil wir dann vielleicht auch gar nicht mehr anfangen. Oder es ist uns nicht relevant, dass es für wen anders wichtig ist. Das heißt, wir verstehen bei dem Wort du musst eine Anweisung, einen Befehl an uns, den wir so nicht nachempfinden können und verstehen oder hören in dem Wort du musst nicht heraus, dass der andere ein dringendes Anliegen hat, dass man das erledigt. Wenn ich Angst habe, eine Sache nicht perfekt genug zu machen, dann habe ich Angst vor dem Feedback oder vor dem Nichterreichen des Ziels oder vor der Nichtbestätigung. Und diese Angst kommt daher, aus meiner persönlichen Sicht, aus Annas Sicht, hat man noch nicht gelernt, Lob richtig zu hören. Da gibt es Methodiken, die heißen zum Beispiel die Sandwich-Methode, die kennt ihr bestimmt. Ein positive, negative, positives Feedback. Prinzipiell eine coole Sache, wenn sie bei uns funktionieren würde, bei uns neurotypischen Menschen. Aber mich selbst und viele von uns dabei erlebt, wie sie während dem positiven Feedback, ja, das hast du super gemacht, das hast du super pünktlich gemacht, da habe ich mich extrem gut abgeholt gefühlt, was auch immer da kommt, warten die schon drauf und wann sagt derjenige, diejenige endlich das Negative? Sozusagen, ja, sag, 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 sag. Das liegt daher, dass negatives Feedback 5-mal stärker wiegt als positives. Und dadurch verlernen wir, uns abzuspeichern, was denn das Positive war. Hier eine Methodik der Sandwich-Technik oder der Burger-Technik, wie ich sie nenne. Das heißt, auch wenn es uns ums Fleisch geht, also um den Mittelteil, darf das Brot, das Patty oben mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und zwar, indem wir Lob nicht nur aussprechen, sondern spezifisch, konkret und in Bezug auf die eigene Entwicklung verstehen. Das heißt, was genau war besonders gut? Mit welcher Tätigkeit konkret habe ich das so erreicht? Und in Bezug auf meine persönliche Entwicklung, das heißt, dieses Mal habe ich das E-Mail nicht innerhalb von 3 Tagen, sondern binnen 2 Tagen beantwortet. Das ist super spezifisch, konkret und auf meine persönliche Entwicklung, nicht im Vergleich zu anderen, sondern auf meine. Wenn ihr euch selbst lobt, spezifisch, konkret und in Bezug auf die eigene Entwicklung. Wenn ihr sagt, na geh bitte, sowas mache ich doch nicht, lobt doch nicht mich selber. Ja, dann fang damit bitte an, weil es ist hoch unfair und unkollegial und eine Erosion und eine Missachtung des Bemühens anderer Menschen, die uns loben. Und wir können es nicht annehmen. Das heißt, sie strengen sich an, uns ein Lob auszusprechen und wir sind einfach nicht in der Lage, es zu hören. Daran sollten wir arbeiten. Weil die machen sich Mühe. Und das sollten wir wirklich respektieren, indem wir es ansprechen. Dann konstruktive Kritik. Wenn wir also eine Kritik bekommen, hinhören. Stehen lassen, vielleicht eine Pause nehmen, vielleicht einatmen, vielleicht aufschreiben und dann drüber nachdenken. Denn alle Menschen, die uns begegnen, sind aus meiner Sicht entweder Freund oder Lehrer. Und das war's. Alle anderen Geschichten finden in unserem Kopf statt. Das ist ganze Hirngespinst da oben und aus meiner Sicht gehören die da nicht hin. Das heißt, negative Gedanken können wir genau dorthin schieben, wo sie hergekommen sind, aus diesem kleinen reizenden Gehirn und davon haben wir Hunderttausende in der Sekunde. Also, wenn uns jemand lobt und wir können das nicht annehmen, dann fangen wir bitte an, uns selbst zu loben. Und wenn wir feststellen, wie schwer das ist, dann wertschätzen wir den anderen dafür, dass er es versucht. Weil es ist verdammt schwer, uns zu loben. Und wir überbetonen Kritik nicht, denn das andere ist genauso viel wert. Und was auch noch super gelingt, und ich gehe darauf sicher nochmal in einer anderen Folge tiefer ein, wären die WWW-Feedback-Regeln. Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch. Das heißt, du beschreibst, was du beobachtet hast, das ist die Wahrnehmung, ohne zu bewerten und zu verurteilen. Auch nicht dich selbst. Wirkung, du erklärst, wie das Verhalten auf dich gewirkt hat, wie du dich dabei gefühlt hast. die Wirkung. Der Wunsch, du formulierst, wie du dir das Verhalten in Zukunft wünschst. Das sollte klar, freundlich und machbar sein. WWW. Aus meiner Sicht kriegst du damit nicht nur die letzte Minute hin, sondern auch noch den nächsten gelungenen, erfolgreichen Jahre. Das aus meiner Sicht sind Dinge, die wirklich cool helfen können, ins Tun zu kommen, Perfektionismus zu überwinden und damit Schritt für Schritt für Schritt weiterzukommen, früher mit Dingen anzufangen, sie nicht anzuschieben bis zu dem Zeitpunkt, wo wir nur noch unter Stress die Dinge erledigen können. Aus meiner Sicht können wir uns hier 1, 2, 3 verschiedene Strategien überlegen, ausprobieren und dann für uns herausfinden, ob es wirklich besser wird dadurch. In diesem Sinne, ich glaube, ich bin gar nicht so schlecht in der Zeit. Und ich sage an dieser Stelle danke. Danke, dass ich dieses ganze Zeug mit euch teilen kann. Bitte teilt die Folge, bitte bewertet die Folge, bitte schreibt uns, wenn ihr weitere Fragen habt zu diesen Themen oder Tipps habt, die wir teilen sollten. Ich freue mich richtig darüber, dass wir euch als Zuhörer begleiten dürfen und weitere Folgen aufnehmen dürfen. Danke auch für eure Geduld. In diesem Sinne, over and out. Bis in Folge 26.